herzlichst willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren!
Ich begrüße ganz herzlich heute Sandra Schanfreder. Du bist Kuratorin in Zürich, aktuell im Kunsthaus. Und du hast mich kontaktiert, weil du eine ganz spannende Ausstellung hast demnächst. Ja, und ich würde sagen, du erzählst einfach mal.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle sehr gerne über die Ausstellung mit dem Titel Reorientations, Europa und die islamischen Künste 1851 bis heute. Es ist eine Ausstellung, die zeigen soll, wie groß die Bedeutung der islamisch geprägten Kulturen für die bildende und angewandte Kunst in Europa gewesen ist und noch immer ist.
Und warum 1851 bis jetzt hast du dich ja entschieden? Warum die letzten 150 Jahre? Waren die Jahre davor nicht spannend?
Doch, die waren selbstverständlich auch spannend. Der Dialog, der kulturelle Dialog beginnt ja natürlich mit dem ersten Kontakt der unterschiedlichen Kulturen, also im Prinzip seit dem 8. Jahrhundert. Und es gibt natürlich auch eine Blütezeit in der Renaissance, also 15. Jahrhundert. Aber spannend, und das ist auch ein bisschen der Schwerpunkt unserer eigenen Sammlung im Kunsthaus Zürich, spannend wird es eben auch nochmal im 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der sich viele Gelehrte oder Sammlerinnen, Kunstschaffende sich auch öffnen gegenüber anderen Kulturen und die eigentlich sehr begeistert aufnehmen. Und es ist eben auch die Zeit der großen Weltausstellungen, die dann beginnt. Und das ist auch das Datum 1851. Okay. Da ist die erste Weltausstellung, die stattfindet in London.
Ach, das ist schon sehr bewusst von dir gewählt. Das ist wirklich ein Startschuss für internationale Kunst. Kann man das so sagen ein bisschen?
Ja, oder es ist zumindest der Startschuss für diese Begeisterung für Objekte aus der islamischen Welt.
Boah, das ist ja das Coolste, dass du angewandte, also fassbare, anfassbare Kunst dabei hast.
Also zum Anfassen im übertragenen Sinn.
Also man darf nicht wirklich hinfassen.
Genau. Sonst kriegt man Ärger. Es sind Teller, es sind Schalen. Für mich war es eben wichtig, dass wir auch Objekte der angewandten Kunst zeigen, weil das erstens die Objekte waren, die gesammelt wurden aus der islamischen Welt, also in Europa gesammelt wurden. Und die ersten, die eigentlich in Europa darauf reagiert haben als Kunstschaffenden, waren die Künstler der angewandten Kunst, Keramikmeister oder Glasmanufakturen, weil sie einfach auch fasziniert waren von der Ornamentik vor allem natürlich, aber auch der unterschiedlichen Techniken.
Ich würde gerne auf einen Künstler im Spezifischen eingehen, weil das einer meiner Lieblingskünstler ist. Das ist der Osman Hamdi Bey und auch von dem warst du bei Werke dabei.
Genau, also Osman Hamdi Bey ist einer der berühmtesten und wichtigsten Künstler des damaligen Osmanischen Reichs. Er ist dem breiten Publikum noch nicht so bekannt, in der Türkei natürlich schon.
In Frankreich auch, oder? In
Frankreich, ja, es gibt vor allem im Musée d'Orsay ein Bild von ihm, das ich als Leihgabe angefragt habe und auch erhalte. Und in Europa selbst sind eben wenige Werke, meistens natürlich in der Türkei oder in Privatsammlungen. Und mich hat Osman Hamdi Bey deswegen interessiert, weil er eigentlich als Vertreter des sogenannten Orientalismus, das ist eine Kunstrichtung, die im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, eigentlich aus der Warte malt, die eigentlich bemalt wird. Also die Europäer haben sich ja ein Bild konstruiert vom Orient. Allein das Wort Orient ist ja...
Ich wollte gerade sagen, was genau meinst du jetzt damit? Genau. Was ist da alles drin?
Genau, das Wort Orient ist ja eigentlich ein Unwort geworden, ja. Seit der berühmten Studie von Edward Said 1978. Und weil er eben kritisiert hat, dass es ein Konstrukt ist, das ist etwas Erfundenes, es gibt den Orient nicht, das haben die Europäer erfunden. Und natürlich aus einer hegemonialen Haltung heraus, also dass sie überlegen sind, die Europäer sind überlegen den sogenannten orientalischen Kulturen.
Meinen die mit Orient dann zum Beispiel China auch? Ist das damit drin oder Japan zum Beispiel und so?
Das ist eine gute Frage. Es kommt auf die Zeit an. Also im Frankreich des 19. Jahrhunderts zählte auch China oder Japan zu Orient, wobei man dann sehr schnell mal vom fernen Osten, also von ja, Extreme Orient, das ist dann der ferne Osten. Das hat man dann schon versucht zu unterscheiden. Aber der Orient, eben als das Territorium, erstreckt sich eigentlich von Indonesien, dann über Zentralasien, ganz arabischer Raum, osmanischer Raum damals, dann Nordafrika bis hin zu Spanien, also beziehungsweise zur Iberischen Halbinsel.
Aber das, was du jetzt beschreibst, ist tatsächlich alles ehemaliges osmanisches Gebiet. Dann könnte man theoretisch, wenn man von der Zeit und vom Orient spricht, theoretisch auch sagen, das ehemalige Osmanische Reich.
Ja, aber vor den Osmanen gab es eben andere Dynastien.
Das ist kompliziert.
Eigentlich gibt es ja nicht die islamische Kultur. Es sind eben Kulturen, deswegen sprechen wir heute im Deutschen auch eher von islamischen Künsten und nicht mehr nur von Kunst, weil man fand, ja, das wird dem nicht gerecht. Erstens, es gab verschiedene Dynastien, es gibt verschiedene Territorien. Also man versucht eigentlich einen Begriff zu finden, aber bis heute gibt es keinen wirklichen, der zufriedenstellend ist.
Genauso wenig, wie es den Islam gibt.
Ja, richtig, richtig.
Muss man auch unterscheiden.
Und man muss auch vielleicht sagen, dass eben unter islamische Künste. Der Begriff ist halt ein bisschen problematisch gewählt, weil er sofort die Religion mit beinhaltet. Wobei man eigentlich eher die Kulturen meint aus diesen Regionen. Und man kann es vielleicht gegenüberstellen, was als unbefriedigender Begriff ist, die westliche Kunst.
Ja.
Was ist denn die westliche Kunst?
Ich meine, meint das die Franzosen, meint das die Spanier, meint das die Kanadier?
Ist es eine Altartafel aus dem Mittelalter oder ist es ein Barockporträt aus dem 17. Jahrhundert?
Also, was genau, ja.
Aber beim Begriff westliche Kunst ist ja eigentlich eine Art Himmelsrichtung, aber keine religiöse Konnotation. Und es gibt eben gibt einzelne Versuche, wie zum Beispiel der Begriff MENA-Region, Middle East, North Africa, um das loszulösen von einem religiösen Begriff. Aber bei Middle East, North Africa hat man dann aber das maurische Spanien nicht dabei oder Indonesien ist auch nicht dabei.
Also, es tönt schwierig. Wie verpackt es jetzt schwierig, so, dass es dann passt? Ich muss gerade die ganze Zeit an die Mogul-Dynastie denken.
Ja, dasselbe ist schwierig. Bei der persischen Kunst.
Ja.
Wir werden auch persische Miniaturen zeigen. Und die Bildinhalte sind aber Inhalte vor der islamischen Zeit. Und wir haben jetzt beispielsweise eine Forscherin, die darüber geschrieben hat. Und was im Englischen eben eingeführt wurde, beispielsweise, um das zu unterscheiden zwischen islamisch oder islamisch geprägt, dass sie eben nicht von Islamic, sondern von Islamicet oder statt Persian, Persianate. Das hat sich jetzt in anderen Sprachen noch nicht so durchgesetzt. Also streng genommen müsste man von islamisch geprägten Künsten sprechen.
Das wäre dann auch wahrscheinlich nicht bei allen Objekten zutreffend, aber bei den meisten. Ich muss nochmal zu Osman Hamdi Bey zurückgreifen. Der hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, Frauen im Hammam oder sowas, irgendwie so in die Richtung, irgendwie Frauen abgezeichnet oder mit Shisha ganz oft und so. Weißt du, wo da wirklich nichts mit einem islamischen Bild jetzt erstmal zu tun hat.
Ja, ja, genau.
Und dann denke ich mir, dann passt es eigentlich wieder nicht. Weil, weißt du, wenn du einen Mann malst mit einer Shisha am Rauchen oder Frauen in einem Hammambad, dann hat das mit dem Islam einfach wirklich nichts zu tun. Aber das wird dann alles in diesen islamisch geprägt oder orientalischen Kunstbegriff gepackt. Vielleicht hat sich da die Kunst-Society auch irgendwann gedacht, hey, look, es geht nicht anders, wir müssen irgendwie einen Oberbegriff haben.
Das ist ein Hilfsbegriff.
Ja.
Es ist eindeutig ein Hilfsbegriff, um einfach mal ein Gefäß zu eröffnen, wo man gewisse Arten von Kunstrichtungen einsortieren kann.
Was hast du denn von Osman Hamdi Bey dabei alles?
Eben, Osman Hamdi, um auf ihn zurückzukommen, er bildet sich eigentlich in Paris aus, und zwar unter anderem bei einem der berühmtesten Orientalisten, Jean-Léon Gérôme, lernt also bei ihm das künstlerische Handwerk und geht dann aber zurück nach Istanbul und beliefert von dort aus den Markt in Europa, also in London oder Paris. Er malt nicht für die Leute in Istanbul, die hingen das nicht auf. Das sind Gemälde, das sind ja häufig, entweder sind es Alltagsszenen oder religiöse Szenen auch. Also was wir zeigen werden, ist der sogenannte Koranleser, der hängt normalerweise im Belvedere in Wien. Oder es gibt ein Gemälde, das zeigt einen älteren Herrn in einem Interieur und davor sind kleine Särge, es müssen Kindersärge sein.
Okay.
Also ja, und interessanterweise hat dieses Gemälde auch ein paar Mal den Titel gewechselt, weil man dann in Europa gar nicht so sehr wusste, ja, was stellt es denn da? Es hieß, als es ausgestellt wurde, Derwisch.
Was ja eigentlich voll okay ist, ja, erstmal ja. Als Oberbegriff, klingt erstmal genau. Voll easy. Was hat das mit Kindergrab und so?
Ja, also es ist nicht ganz klar, weshalb er jetzt da diese, ich weiß gar nicht so sehr, ob es überhaupt eine Moschee darstellt. Jedenfalls, er ist in einem Interieur und das sind Kindersärge. Aber wieso er da drin ist, das steht nirgends. Also das hat auch Osman Hamdi Bey nirgends festgehalten. Aber bei Osman Hamdi Bey weiß man einfach, dass er, weil er ja aus von seiner Kultur aus diese Sachen malt, dass alles Hand und Fuß hat. Was man eben bei einem Maler wie Jérôme nicht unbedingt behaupten kann, weil bei ihm weiß man, er hat die Wand, keine Ahnung, so Wandfliesen von dieser Moschee, dann irgendwie irgendein Möbel von irgendwo anders, das hat er dann einfach kombiniert in seinem Gemälde. Das sieht dann einfach super orientalisch aus und das hat das Pariser Publikum zufriedengestellt.
Hauptsache die Leute mögen es.
Ja, genau. Also völlige Fantasie.
Aber manchmal, wir würden, also ich als Laie, manchmal würden das checken überhaupt, weißt du, dass das zwei, drei verschiedene Einflüsse sind. Ja, aber dann hat er Mainstream-Kunst gemacht.
Ja, natürlich, das war Mainstream.
Das ist verkauft, oder? Künstler, du weißt, Künstler ja, genau. Verdienen ja ihr Lebzeit nicht so viel.
Ja, und vor allem wenn sich ein Sujet besonders gut verkauft hat, hat es halt mehrmals gemalt.
Ach so, die mussten ja das alles nochmal malen. Die haben ja keine coole Drucker gehabt. Ne? Die Armen.
Richtig. Und Osman Hamdi Bey hat das auch gemacht, weil er hat also dieses Gemälde mit dem Derwisch, aber eben heute heißt es nicht mehr so. Es heißt jetzt, das heißt glaube ich einfach alter Mann. Nicht mal ein älterer Herr, sondern alter Mann vor Kindersärgen. Das Interessante bei ihm ist ja dann, dass er Gründungsdirektor wurde des Archäologischen Museums in Istanbul und natürlich ein großes Interesse hatte an dem historischen Erbe des Osmanischen Reiches und deswegen auch wirklich, was er gemalt hat, wirklich authentisch war.
In der Türkei ist nach wie vor das beliebteste Objekt der Schildkrötenerzieher.
Oh ja, genau.
Den findest du überall im Grand Bazaar, oder? Da überall 10.000 verschiedene Variationen. Ich muss zugestehen, ich habe auch schon dreimal gemalt, was wirklich coole Geschichte ist. Aber ich glaube, der hat so viel mehr, wo die Leute wirklich nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und es lohnt sich wirklich, da Osman Hamdi Bey Kunst mal nachzugehen. Und ich finde es mega, mega cool, dass du so viel dabei hast. Mhm. Aber was anderes, wo meine Aufmerksamkeit voll auf sich gezogen hat, gerade zu Anfang, ist dieser Cube-Würfel. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Das ist eigentlich ein Riesenteil, glaube ich. Auf meinem Blatt schaut so klein aus, aber du hast gesagt, das nimmt sehr viel Raum ein. Ich habe gleich zu dir gesagt, ich möchte es zu Hause für mich.
Ja, da musst du, glaube ich, nochmal die Decke
da brauche ich ein Schloss. Sag, Sandra, ich brauche ein Schloss.
Ein Palast.
Ein Palast, genau. Nein, du hast gesagt, das ist riesengroß. Wie groß ist denn das? Also, wie muss man sich vorstellen?
Also, die Anila Qayyum Aga, die macht Lichtinstallationen. Und zwar sind das, der Kubus besteht aus gestanztem Stahl. Und darin ist eine Lichtquelle. Und dieser Stahl ist so gestanzt, dass er Muster, also sie erfindet Muster, die natürlich auch islamisch geprägt sind.
Also Kalligrafie?
Nicht Kalligrafie, es ist mehr, sind mehr florale Muster. Geometrische oder florale. Und diese Lichtquelle, die im Zentrum dieses Kubus ist, wirft die Schatten dieses gestanzten Stahls auf die umliegenden Wände. Und es ist wirklich sehr immersiv als Installation. Der Kubus, den wir zeigen werden, selbst ist orange Und die Wände drumherum werden in Blau sein. Also es ist auch ein schöner farblicher Kontrast. Und um was geht es der Künstlerin dabei? Und wieso habe ich mich dafür entschieden, dass der am Eingang der Ausstellung ist?
Also genau, du hast gesagt, du kommst rein und siehst eigentlich gerade den riesen Cube. Ich bin mega gespannt.
Also du kommst rein, du wirst erstmal empfangen von dieser Installation. Und ich bin eben während meiner Recherche auf sie und ihre Arbeit gestoßen. Und was mich selbst eben so berührt hat, ist, dass sie geäußert hat in Interviews, dass sie Räume schaffen will, in denen alle willkommen sind. Ja. Denn sie selbst ist ja aus Pakistan und ist aber dann als junge Frau in die USA emigriert. Und sie hat, als sie noch in Pakistan war, die Erfahrung gemacht, dass sie als Frau nicht überall willkommen ist. Und als sie dann in die USA ging, hat sie die Erfahrung gemacht, dass sie als Muslimin nicht überall willkommen ist. Und deswegen war es ihr einfach ein Anliegen, Räume zu schaffen, wo alle willkommen sind. Ja. Und ich fand das einfach auch als Einstieg in dieses Thema, vor allem in unseren Breitengraden, wo natürlich das Stichwort Islam so ein bisschen Ängste auslöst.
Wem sagst du das?
Ja. Deswegen dachte ich, es ist doch schön, es kommen erstmal alle rein und werden erstmal willkommen geheißen. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch sagen, das ist eben eines der Ziele der Ausstellung, dass man also einmal die Bedeutung erfährt der islamisch geprägten Kulturen für die europäische Kultur und dass man auch merkt, der Islam ist schon lange Teil unserer Kultur, wir sind schon lange verbunden.
Und unserer Gesellschaft.
Unserer Gesellschaft, genau. Wir sind schon lange miteinander verwoben. Und das ist auch der Ansatz, den ich auch gewählt habe, also dieses Transkulturelle. Da geht es eben darum, dass Kulturen nicht in sich geschlossene Einheiten sind und sich vielleicht zwar mal begegnen, aber nichts miteinander groß machen, sondern bei einer Transkulturalität geht es eben darum, dass die Kulturen sich miteinander verflechten und aus dieser Verflechtung heraus Neues entstehen kann. Und etwas Neues, das weder das eine noch das andere ist.
Deswegen Reorientation.
Und eben genau, der Titel ist natürlich eine Anspielung auf vieles, aber das Reorientations im 19. Jahrhundert haben eben viele Kunstschaffende versucht, sich neu zu orientieren, neue Formen des Ausdrucks zu finden. Und das aber haben sie gemacht.
Findest du dann auch so wirklich so Copy-Paste-Geschichten, dass du wirklich hergehen kannst und sagen kannst, boah, der Künstler, der muss da Copy-Paste gemacht haben, weil der kommt sonst nicht drauf in Paris, sagen wir 19. Jahrhundert. Der kann das nicht gewusst haben, der muss irgendwo sich das abgeguckt haben. Das kannst du sehen, oder?
Ja, absolut. Das ist ja auch bekannt. Also das heißt, wie wurden diese islamischen Künste vermittelt? Also einmal gab es natürlich die Originale, die nach Europa gekommen sind, durch Handel in der Regel. Und das andere sind natürlich die Bücher, die darüber geschrieben wurden. Also es gab sehr viele, und zwar ganz tolle Publikationen mit großen farbigen Tafeln. Das meiststudierte Denkmal in der Zeit war die Alhambra.
Was ist die Alhambra?
Die Alhambra in Granada. Das ist ein Riesenpalast, der erbaut wurde, so um 1300, so dort, um diese Zeit herum. Und das ist bis heute ein Highlight, weil es einfach so überwältigend ist mit den Decken, mit den Wandfliesen, einfach mit dieser Ornamentik. Und das heißt, vor allem die Ornamentik wurde studiert und eben publiziert. Und diese Tafeln waren dann für viele eben Vorlagenmaterial. Und Theodor Deck, der hat dann beispielsweise auch diese, heute wissen wir und nennen wir sie Isnik-Muster, Keramik, waren osmanische Fliesen oder Schalen, die dann, also es sind sehr floreale Muster mit Blättern, Blüten etc.
Das ist auch mit der roten Tulpe,
genau,
oder? Wusstest du, dass diese rote Tulpe für Allah steht? Also,
nein.
Das ist die einfachste Form, also nur diese Tulpe, wenn du jetzt quasi anschaust, kannst du das jetzt quasi kalligrafisch drüberlegen mit der Kalligrafie für Allah und ja, mit ganz viel Fantasie siehst du quasi das Wort Allah. Und man hat das quasi gemacht, weil man halt irgendwann, man hat ja viel Diskussionen gehabt, innermuslimisch, ob jetzt Kunst okay ist oder nicht okay ist, um Gottes Willen. Wir haben auch einen Podcast darüber gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das war dann so ein Kompromiss. So, ich male nicht Allah direkt hin oder ich schreibe nicht das Wort Allah direkt hin, sondern ich tue es verpacken in dieser roten Tulpe. Ich glaube, die Osmanen waren eben Pragmatiker. Sie wollten es allen recht machen. Und diplomatisch bleiben und dann war das, glaube ich, einfach eine gute Alternative. Mhm, aber es gibt auch Leute, die sagen, hä, ich erkenne das Wort Allah jetzt wirklich nicht in der Tulpe. Mhm.
Ja, also. Und das haben natürlich die Kunstschaffenden in Europa natürlich sowieso nicht erkannt. Also das war ja für die überhaupt nicht ausschlaggebend.
Und wie war das mit der ganzen Kalligrafie? Haben die dann Übersetzer gebraucht oder haben die dann einfach das einfach gar nicht wissen wollen, was steht jetzt da in der Kalligrafie? War das interessant für die?
Also das ist ein guter Punkt. Also die Kalligrafie als solche wurde jetzt künstlerisch nicht wirklich rezipiert. Okay. Es gab aber dann schon sehr früh Gelehrte, die natürlich auch Arabisch gelernt haben und die das auch entziffern konnten, ja, übersetzt haben etc. Also es hat auf jeden Fall fasziniert, aber es hat keinen Niederschlag in dem Sinn gefunden, wie eben die geometrischen Muster oder floralen Muster oder die Techniken. Kalligrafie ist ja eigentlich die höchste Form der Kunst in der islamischen Welt.
Ist das so?
Also sagen viele, ich weiß es nicht, aber sagen viele. Und wir haben jetzt die Kalligrafie eigentlich nur in den persischen Miniaturen, die wir zeigen. Und auf dem einen oder anderen Objekt kommt es natürlich auch vor. Wir haben aber auch Objekte in der Ausstellung, die figürlich sind. Also im religiösen Kontext war es verboten, figürliche Darstellungen zu machen, aber nicht im profanen Kontext. Es gibt ja auch der ganze höfische Kontext. Also wenn ein Objekt in einem religiösen Kontext verwendet wurde, dann war es, also es gibt Reiterszenen oder Tiere, Bäume, also das war in Ordnung.
1841 ist ein wichtiges Datum, aber du hast noch von 1910 von München was gesagt, wo auch wichtig ist, weil ich als Muslimin da natürlich aufschrecke, wenn ich mohammedanisch und Kunst höre. Ja. Wir wissen leider, es gab ja jüngste Ereignisse in der letzten Dekade jetzt, oder, wo die Mohammed-Karikaturen gegeben hat und wo es da wo es rechten Clash gegeben hat in Europa, wo die Muslime aufgestanden sind und gefunden haben, das geht nicht, oder? Mhm. Wobei, ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, aber ich finde das auch nicht gut, wenn Jesus immer wieder in Comics oder obszön oder pervers, so, das möchte ich auch nicht. Also, auch wenn Jesus jetzt nicht unser Hauptprophet ist des Islams, Jesus ist ein Prophet, ein sehr wichtiger Prophet für uns. Und ich habe das Gefühl, so, die Muslime könnten noch so viel sagen, da hört wie keiner drauf, da müsste was von der Kirche kommen. Aber eben, wir sind da, oder die Muslime sind da eher heikel mit dem und das wird respektiert. Jesus wird hier und da also wirklich schrecklich dargestellt. Und ich habe jetzt gerade gelesen, oder ich habe mich für die Vorbereitung, habe ich mir gedacht, so, okay, wow, jetzt bringt sie Meisterwerke mohammedanischer Künste, mutig. Aber ich glaube, du meinst keine Mohammed-Karikaturen.
Nein, natürlich nicht. Was meinst du? Natürlich nicht. Also das war eine ganz, ganz berühmte Ausstellung 1910 in München. Die hat rund 3600 Objekte vereint, aus eben ganz unterschiedlichen Territorien und Zeiten. Und weswegen diese Ausstellung so wichtig ist und auch das Datum, klar, der Begriff heute schockiert, wenn man mohammedanisch liest, aber noch wichtig ist das Wort davor, Meisterwerke. Und zwar war das erste Mal, dass eben islamische Künste auf dieselbe Stufe gehoben wurden wie europäische Meisterwerke, beispielsweise der Renaissance. Also man hat sie nicht mehr nur als, das sind ein paar Schalen und Vasen und so Gebrauchsgegenstände, sondern man hat sie als Kunst anerkannt. Und man hat auch versucht, sie wissenschaftlich zu erforschen, also eben sie zu studieren. Und ich meine, die islamische Kunstgeschichte ist ja sowieso in Europa erfunden worden. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ein Fachgebiet, das im Westen erfunden wurde. Und diese Ausstellung hat auch dem Fachgebiet nochmal so neue Impulse gegeben. Und daraus heraus hat sich ja dann auch ein gewisser Kanon entwickelt. Welche Form von Kunst oder welche Dynastien waren jetzt besonders kunstvoll?
Also damit ich das kapiere, erster Westen ist hergegangen und hat dem Ganzen mal Namen gegeben, hat dem Ganzen mal Kategorie gegeben und hat das alles mal akademisch gemacht, zum ersten Mal, oder was? Genau. Was, das haben die Muslime nicht selber hingekriegt?
Nein, also ich meine nicht, dass sie es nicht selber hingekriegt
aber
haben.
War nicht aber wichtig,
das,
oder?
Ich meine, der Kunstbegriff ist einfach ein anderer. Deswegen, ich meine, die Kunstgeschichte als solche ist ja auch eine Erfindung des Westens. Und deswegen hat man dann gesehen, es gibt nicht nur Gemälde oder es gibt eben auch andere Kulturen, die kunstvoll arbeiten.
Aber kann man das heute in arabischen Ländern Kunstgeschichte studieren? Das gibt es jetzt schon,
natürlich,
oder?
Ja, natürlich. Aber sie haben es nicht erfunden.
Okay.
Oder zumindest sie haben sicher auch über die Sachen philosophiert und studiert, aber es ist nicht ein universitäres Fach daraus geworden. Und eben diese Ausstellung, um darauf zurückzukommen, die hat, das war wirklich eine Art Paradigmenwechsel, also wirklich ein Shift sozusagen von, okay, das sind nicht einfach nur so schöne Gebrauchsgegenstände, sondern wir wollen die erforschen, wir wollen die Dynastien erforschen und die auch kategorisieren, wie man das eben mit der westlichen Kunst dann auch gemacht hat. Mhm. Wichtig war die Ausstellung auch für die Kunstschaffenden in Europa, also wir wissen von vielen, dass sie besucht haben, Matisse beispielsweise, Henri Matisse, ein Franzose, ein wichtiger, Wassily Kandinsky, und die waren alle geflasht von einer solchen Ausstellung. Und ja, das, deswegen, der Titel an sich, also das ist ein Zeichen dafür, dass man damals eben auch versucht hat, einen Begriff zu finden, um diese unterschiedlichen Kunstformen unter einen Hut zu bringen.
Was ist mit deinem Favorite? Bin ja bei dem Cube und ich bin bei Osman Hamdi Bey.
Ein Favorite?
Oh, du hast auch was. So was schwierig. Hast du?
Die ganze Auswahl.
Das war klar.
Ich meine, es ist jedes Objekt schön einfach.
Oder, wie viele Objekte sind schon
spannend? Also ich habe letztes Mal gezählt, es sind rund 170.
Noch keine 3000.
Also wenn ich dann solche Zahlen lese, von Ausstellungen, die rund 3600 Objekte gezeigt haben, ich weiß nicht, wie die das logistisch hingekriegt haben.
Und die haben auch kein Leben mehr gehabt bis zur Ausstellung.
Keine Ahnung. Also, und ich meine, wir kommen ja schon ins Schwitzen, wenn wir da rund 170 Exponate
zeigen. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich meine, für 107 Objekte musst du ja mit 107 Menschen Minimum zu tun haben. Das heißt, du musst
170.
Oder, Entschuldigung, ja, 170.
Das heißt, nicht unbedingt, weil ich habe natürlich schon auch versucht, eben auch aus praktischen und logistischen, organisatorischen Gründen, dass ich eben nicht jetzt 170 verschiedene Institutionen oder Privatsammler oder so habe, sondern es gibt gewisse Konvolute, also Werkgruppen, die kommen aus einer Sammlung. Also sind überschlagen, glaube ich, sind es nicht ganz 60 Institutionen oder Privatsammlerinnen, die wir jetzt für dieses Projekt involviert haben. Es ist aber auch schon eine stattliche Zahl.
Das ist brutal. Ich überlege gerade, es kommen ja diese Werke nach Zürich von der ganzen Welt.
Nicht ganz von der ganzen Welt.
Entschuldigung, Europa. Europa
meistens, und? Meistens Europa, genau. Übersee ganz wenig diesmal. Ja, weil wir versuchen auch natürlich ökologische Aspekte.
Und aus dem Orient?
aus Kuala Lumpur, dem Islamic Arts Museum, haben wir eine Leihgabe, ein Gemälde von Henriette Brown, eine nicht sehr bekannte Künstlerin aus dem 19. Jahrhundert, eine sogenannte Orientalistin. Und sie als Frau hatte eben tatsächlich Zugang zum Harem in Istanbul. Und stellt natürlich ganz andere Szenen dar, als ihre männlichen Kollegen,
natürlich,
die nicht rein durften und die sich weiß Gott was vorgestellt haben, was da jetzt abgeht.
Ja. Ich will gar nicht wissen, was die denken, dass die sich vorgestellt haben, aber ich habe so eine Ahnung. Wahrscheinlich einmal komplett anders, was sie so...
Komplett anders, komplett anders. Also, es ist ja einmal eine Faszination da für eben diesen sogenannten Orient und eine Art Sehnsucht auch. Es ist ja auch ein geistiger Zufluchtsort für viele gewesen im 19. Jahrhundert. Aber im 19. Jahrhundert ist es eben auch eine Zeit, wo viel vernichtet wird, zerstört wird. Es ist die Zeit des Imperialismus, das heißt, europäische Staaten dringen in andere Territorien ein. Und dieses Wechselspiel von Verehrung und Vernichtung, das ist ja schon, es hat was Schizophrenes.
Hassliebe.
Einerseits hatte man eine Faszination für diese fremden Kulturen und andererseits vernichtet man sie. Also es gibt Rémy Labruce, der viel darüber geschrieben hat, und er sieht es eigentlich fast als Voraussetzung, damit im Westen eine neue Kunst entstehen konnte. Also viele waren auf der Suche nach einer sogenannten universellen Kunst. Und das bedingte sozusagen, dass man die anderen Kulturen wie zerstört, damit eigentlich eine Kunst entsteht, die aber universell ist. Also völlig ein Irrsinn.
Und ich denke mir gerade, oh mein Gott, wie viel haben die wohl coole Sachen vernichtet, ja. Weißt, wo wir heute nicht mehr profitieren können, weil sie es eben kaputt gemacht haben.
Ja, beziehungsweise die schönen Sachen, die haben sie bestimmt nicht vernichtet. Die haben sie natürlich dann ja entweder
aber liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters.
Ja, das ist ein sehr gutes Zitat, was eben da mitspielt. Also in dieser Zeit des Imperialismus und der Kolonialisierung. Ich meine, wir haben eben KünstlerInnen wie eben Gabriele Münter, Matisse, Kandinsky, Klee, die bereisen diese Kolonien. Also die reisen nach Algerien, Tunesien, Marokko. Obschon sie natürlich dieses koloniale System nicht befürworten, aber sie profitieren davon. Sie profitieren davon, weil es eben die Infrastruktur ist da, es ist einfach dahin zu reisen und sie bewundern ja auch die Kulturen. Lassen sich auch davon inspirieren. Aber es hat, also wenn man das natürlich eben aus der heutigen Warte betrachtet, auch ein bisschen was, ja, wie kann man das benennen?
Überheblich? Mir fällt überheblich irgendwie, wir der Westen, wir kommen, wir nehmen eure Ideen mit, wir haben einen easy Zugang zu euch, ihr könnt nicht zu uns kommen, aber wir können kommen, oder? Das ist schon ein bisschen, doch wieder ein bisschen der überhebliche Westen, kann man schon.
Das kann man so sehen. Andererseits gab es natürlich auch die umgekehrte Rezeption, also es sind ja auch viele westliche Objekte in die islamische Welt gelangt und wurden dort rezipiert. Okay, also die umgekehrte Richtung gibt es natürlich auch, die wird jetzt in der Ausstellung nicht so sehr thematisiert, weil es eben um die andere Form der Rezeption geht. Wir müssen vielleicht auch eben aufpassen, dass wir nicht ständig denselben Diskurs führen.
Ist so.
Natürlich war es im 19. Jahrhundert die Zeit der Kolonien. Aber diese Kulturen waren nicht immer unterdrückt. Beziehungsweise es gab ja auch die Expansion vom arabischen Raum eben Richtung Europa, Richtung Spanien. Spanien war über 800 Jahre lang muslimisch. Also diese territorialen Expansion, die fand in beide Richtungen statt. Und ich denke, manchmal wird häufig vergessen, weil man immer nur dieses 19. Jahrhundert im Blick hat. Aber das ist an sich auf die ganze Geschichte gesehen eine kurze Zeit.
Und trotzdem würde ich sagen, dass der Westen eher profitiert hat vom Osten. Also bis heute.
Ja, das
es ändert
heute,
sich das gerade,
was,
oder?
Was heute, das sind die Folgen von diesem
bis
von
heute
Zeit
spürbar,
sozusagen,
ja.
Ist natürlich bis heute genau. Spürbar.
Aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Wir haben ja gerade eingangs schon darüber gesprochen, dass ich morgen auf Dubai wieder fliege. Mhm. Und ich finde, wenn du jetzt in so modernen Ländern oder modernen Städten wie in Dubai unterwegs bist und da auch wieder angewandte Kunst haben, die viel, oder durch Skulpturen und durch einer meiner Lieblingskünstler, der El Cid, den seine Kunst siehst du direkt am Airport, oder? Du kommst an und siehst gerade seine Kunst und so. Und ich glaube, die sind mega am Aufholen. Künstlerisch gesehen kommen wir schön langsam auf ein Niveau, wo man sagen kann, doch. Also ich glaube, für die muslimischen, orientalischen, asiatischen Länder hat es mittlerweile einen gleichen Stellenwert wie im Westen. Und ich glaube, das ist das A und O bei Kunst, dass du wirklich im eigenen Land Leute hast oder die Gesellschaft hast, die sagt, nein, das ist wichtig, das ist Kultur, das muss erhalten bleiben. Wir hatten ganz kurz mit dem IS wieder einen Rückschlag, oder? Jetzt in den vergangenen Jahren, weil sie eben Weltkulturerbe zerstört haben oder auch wirklich Künste aus den Museen mhm. kaputt gemacht haben und so. Und was interessant mhm. war, der Aufschrei innermuslimisch war groß. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass sie das peripher tangiert, oder, sondern dass mhm. die wirklich finden, nein, das geht nicht mhm. und stopp. Und das ist wichtig, oder, für unsere mhm. Kultur, für unsere Identität.
Ja, das ist das Stichwort. Es geht ja um die Identität.
Ganz genau.
Und wenn du natürlich das Kulturerbe zerstörst, dann zerstörst du die Identität
eines Volkes.
Das, ja. Genau.
Und das ist, glaube ich, jetzt heutzutage grundsätzlich international, glaube ich, bei allen angekommen, mhm. dass das wichtig ist und dass das ja angeschaut werden muss, also mhm. nach wie vor.
Ja, und natürlich bewahrt werden.
Bewahrt werden ja. muss. Das genau, ist ein genau. gutes Stichwort.
Ja, ja. Was ich noch ergänzen möchte, ist eben, dass wir, also wir beginnen ja mit Mitte 19. Jahrhundert, gehen aber bis heute und bei den heutigen Künstlerinnen und Künstlern kommen eben auch andere Dimensionen hinzu. Es gibt natürlich solche, die sind auch von rein formal interessiert an dem islamischen Kulturerbe, aber sehr viele greifen eben auch politisch gefärbte Themen auf. Also wir hatten schon das Thema der Ausgrenzung, Diskriminierung. Dann gibt es natürlich das Thema Migration. Das wird in einer schönen Arbeit präsentiert, die wirklich in Dialog stehen wird mit den islamischen Kunstobjekten, wo es um Routen geht, also Handelsrouten, die aber, also über die diese Kunst zu uns gekommen ist. Aber heute meistens sind es dieselben Routen, über die jetzt die Menschen fliehen nach Europa. Und dass man sich dessen auch bewusst
wird. Mega interessant auch, Sandra.
Ja, okay. Also ich finde es auch wirklich spannend, dass also die Objekte, die waren alle höchst willkommen. Aber die Menschen also wir wollen die Objekte wow. gerne, aber die Menschen, die sollen
wieder
gerne dort bleiben.
Und früher war es halt Safran und was weiß ich, welche Gewürze vielleicht. Mhm. Und heute mhm. haben sie halt nichts mhm. dabei, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Oder nur das, was sie brauchen, oder?
Ja.
Und,
ja.
ja.
Also das ist so,
die Mitbringsel haben sich geändert, sag.
Ja, die Mitbringsel haben sich geändert. Ja. Das ist eine Arbeit, die ich erwähnt habe, von Waltensberg und Siepert. Und sie haben Geflüchtete aus verschiedenen Ländern, also Syrien, Irak, die in die Schweiz geflohen sind, befragt, wie war das auf der Flucht und die auf diesen Routen eben zu uns gekommen sind. Also eine Arbeit, die wirklich auch mit der Schweiz zu tun hat. Und die andere, die ich auch erwähnen möchte, eben zum Thema Kolonialismus, weil es eben doch Aspekte gibt, die kritisch zu beleuchten sind bei diesen Kulturreisenden wie Kandinsky oder so. Da zeigen wir eine Videoarbeit von Bushra Khalili, die das Thema eben, welche Folgen hat die Kolonisierung gehabt und wie schaffen es diese Länder, sich zu befreien von einer Dominanz. Das sind dann Momente in der Ausstellung, wo ich hoffe, dass das Publikum reflektiert, dass es nicht einfach kommt, um nur schöne Gemälde sich anzuschauen, dass sich auch so den Kontext nochmal vergegenwärtigt und einfach reflektiert. Der Kontext gehört halt auch mit dazu.
In diesem Sinne, hast du noch einen Startschuss, wann es denn los? Wann ja, dürfen wir denn, klar. Wann darf man da reinstürmen?
Also ab dem 24. März, cool. Dann ist die Ausstellung offen und sie dauert bis zum 16. Juli. Also man hat doch schön lange Zeit. Die Ausstellung wird auch begleitet von einem Rahmenprogramm. Also wir haben eine Kooperation mit den Arthouse-Kinos cool. eingehen können. Also sie zeigen 5 Filme, die sozusagen mit dem Thema was zu tun haben, aber natürlich auf eigene Art und Weise. Also wir haben Klassiker wie Lawrence of Arabia bis ganz zeitgenössisches. Wir haben natürlich auch einen Film von Shirin Neshat, Women Without Men, wieder hochaktuell.
Selbstverständlich.
Was wir auch haben, sind Künstlergespräche. Das eine mit dem tunesischen Filmregisseur, der wiederum sehr stark inspiriert wurde von Klee. Also wir haben Klee, der nach Tunesien geht, von dort inspiriert zurückkommt. Und der Nasser Khemir, der Klee entdeckt, über ihn seine eigene Kultur und so wiederum inspiriert Wahnsinn. Wird. Also es ist so eben das, was ich meine mit diesem Transkulturellen.
Ja.
Deswegen wäre es schon gut, man würde auch da differenzieren, wenn man jetzt in diesen Debatten um kulturelle Aneignung einsteigt. Ja. Ich meine, was heißt es genau? Man muss es klar definieren. Denn Kultur entsteht nur im Austausch.
Ja.
Und was wir auch haben werden, ist ein Künstlerin-Gespräch mit Parastu Forukhar, eine iranische Künstlerin und Aktivistin. Sie wird natürlich über ihre Arbeit sprechen, die sehr politisch ist, aber auch über die Situation derzeit im Iran. Mal schauen, das Gespräch wird im Juni stattfinden. Mal schauen, wie sich bis dahin die Situation
entwickelt. Toi, 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 ja. Immerhin. Also sind wir jetzt auch schon demonstrieren gegangen in Zürich. Es geht was. Also ich glaube international, die Frauen stehen auf für die Frauen. Das ist mega schön. Sandra Gianfreda, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde es ein mega Benefit, dich kennengelernt zu haben durch die Ausstellung. Okay. Durch die Thematik. Ich bin mega froh. In mir hast du einen Fan und ich bin auch sehr gespannt auf die Ausstellung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns darüber gesprochen hast. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ist dir noch was zu kurz gekommen?
Ja, also erstmal auch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Ich bin auch super glücklich, dass wir uns kennengelernt haben und dass es diesen Podcast gibt. Ich habe natürlich auch etliche Folgen schon gehört und ich hoffe, dass er möglichst viele Menschen erreicht und dass sie dann auch Lust haben, ins Kunsthaus Zürich zu kommen.
Ach, da bin ich mir sicher. Merci vielmals.
Danke.